daraus schließen, wenn er nur 3 Stunden gearbeitet hat, was kriegt er dann? Na, 30 Euro. Klare Sache. Aber da ist uns doch unverständlich für unser Empfinden, dass unsere Lebenserfahrung und unsere Arbeitswelt ganz was anderes sagt als hier in diesem Schriftabschnitt. Ich komme drauf. Versetzen wir uns mal in die damalige Zeit. Die Arbeitsverhältnisse sind mit den heutigen nicht vergleichbar. Festanstellungen, die es ja heute in der Regel gibt, wie heute, die gab es eben kaum. Es war die Zeit der Tagelöhner. Ich kenne das auch noch, wo ich so ein junger Kerl war. Tagelöhner waren da, die halt gearbeitet haben. Die arbeiten halt für einen Tag und bekommen den Lohn und mussten dann zusehen, dass sie am nächsten Tag wieder einen Job finden. Wie hast du gesagt, wo ich anfing zu predigen, warst du noch gar nicht geboren. Ja, ja, seit 1960 darf ich das tun, aber heute vielleicht das letzte Mal. In unserem Bibeltext erfahren wir, dass es zu der damaligen Zeit so eingebürgert war, auf eine andere Art, dass man sich auf dem Marktplatz traf, da gingen die Leute alle hin, die eine Arbeit wollten, und man brauchte eben ja auch das Einkommen. Da hat sich nichts geändert, das war damals so und das ist heute so. Man muss ja ein bisschen Geld haben, damit man den Brotkanten kaufen kann. Ja. Ja, als Kinder haben wir den Brotkanten nicht mit nach Hause gebracht. Wenn wir zum Brot einkaufen nach Hause gehen mussten, da hatten wir unterwegs schon den Kanten abgeknabbert. Aber mit dieser kleinen Erklärung, da wollte ich, dass wir das verstehen, wie wir hier in unserem Schriftabschnitt den Arbeitgeber in diesem Fall mal sehen dürfen. Er geht auf den Marktplatz, er ist der Besitzer eines ganz großen Weinberges. Und nun möchte man ja nicht eine Arbeit übernehmen, ohne zu wissen, wie hoch ist die Bezahlung. Wie hoch ist der Lohn? Der Besitzer, der ist aber gewillt, den üblichen Tageslohn damals in Israel zu zahlen. Wir haben gehört vom Groschen, ich habe eine andere Übersetzung, da hieß es eben ein Denar. Was ist das? Er wird sich da mit den Arbeitern einig, aber ich habe mal nachgeforscht. Dieser Denar ergab einen Wert von 16 Cent. 16 Cent. Eine neuere Forschung sagt, da bin ich aber nicht mit einverstanden, ein Wert von 25 Euro. Hört sich für unsere Ohren schon besser an. Aber 16 Cent für einen Tageslohn, die hören sich ja an wie ein überaus geringer Lohn. Das wird ganz besonders deutlich, wenn wir bedenken, dass die damalige Arbeitszeit von frühmorgens bis zum Dunkelwerden ging. Also von wegen 12 Stunden. Ja, hatten wir sonntags auf der Eisenbahn, ja klar, jedes Wochenende. Das heißt, jedes zweite Wochenende, 12 Stunden immer. Ja, damit die anderen frei haben konnten. Die Leute, die sich gleich früh verdingten, die reichten aber nicht aus, um die viele Arbeit in dem Weinberg schaffen zu können. Und so ging der Besitzer, wir haben es gehört, eben mehrfach auf diesen Markt. Und immer wieder waren Leute da, die haben gesagt, Mensch, stell uns doch ein, wir brauchen auch unser Brot für unsere Kinder. Also, und der Besitzer, der macht das. Ich lese aber einen Unterschied in dieser Einstellung. Die Ersten, die haben gesagt, du, wir kommen, wir arbeiten, aber du musst uns sagen, wie viel wir verdienen. Was kriegen wir denn bei dir? Und die Nächsten, die fragten gar nicht nach der Vergütung. Sie glauben seinem Wort, als er ihnen sagt, geht nur hin, ich gebe euch, was recht ist. Vom Recht haben wir gehört. Eigenartiges Recht, kommen wir noch drauf. Geht nur hin, wir werden uns schon einig. Für uns ist doch klar, dass diese Männer nur einen Teil des Lohnes des zuerst eingestellten Arbeiters bekommen. Der ist ja gleich früh um 7, als er ausgeschlafen hatte, da ist er da auf den Markt gegangen und wurde eingestellt. Ja, weit gefehlt, kann ich nur sagen, weit gefehlt. Da gibt doch der Weinbergbesitzer seinem Zahlmeister den Auftrag, gib allen ihren Lohn und fange bei dem an, wir haben es gehört, der zuletzt gekommen ist. Und hör bei dem auf, der zuerst mit der Arbeit angefangen hat. Na, sowas Verrücktes. Die haben doch so lange geschuftet. Die haben den ganzen Tag gearbeitet und jetzt darauf gewartet, oh ja, jetzt gibt es die Zahlung. Da komme ich gleich zuerst dran. Ja, Pustekuchen. Da sagt der Weinbergbesitzer, nee, der kommt als Letzter dran. Und gerade die, die eine Stunde oder drei Stunden gearbeitet haben, bei denen fängst du an, denen gibst du Geld. Na, das war für die zuerst gekommen schon eine harte Probe. Und nun müssen sie auch noch am längsten auf den Lohn warten. Aber das kam noch viel härter. Als sie sahen, dass die, die nach ihnen gekommen waren, einen Denar oder einen Groschen bekamen, da meinten sie natürlich, sie bekämen entsprechend mehr. Die zuletzt gekommen sind, kriegen den Denar, also den ganzen Tageslohn. Und die zuerst gekommen waren, die kriegen ja nicht 10 Denar. Nein, nein, die kriegen auch nur einen. Als sie dann an der Reihe waren und ihren Lohn, ich habe es eben gesagt, zu empfangen, da erhielten sie, ja was, den vereinbarten Lohn. Sie waren doch mit dem Chef übereingekommen. Ich stelle euch ein, ihr kriegt den üblichen Tageslohn, 1 Denar. Oh, ich denke, wir können diese Leute gut verstehen, dass sie murrten. Die machen das 3 Stunden und kriegen dasselbe Geld wie ich. Doch, denken wir mal an uns. Würden wir dann nur murren? Aber überdenken wir mal, ist Ihnen Unrecht geschehen? In uns schreit alles ja. Doch der Herr des Weinbergs sagt, war unser Tarif nicht so ausgemacht? Ihr bekommt für diesen Arbeitstag 1 Denar, also den in Israel gewöhnlichen und gebräuchlichen Lohn für einen Arbeitstag. Habt ihr den bekommen? Ja. Also, nehmt und geht. Dann erklärt er ihnen noch, wieso er so handelt. Er sagt, wenn ich von meinem Geld etwas verschenke, ist doch ganz und gar meine persönliche Sache. Seid ihr etwa neidisch, dass ich auch anderen etwas mehr gebe, auch sie versorge? Auch sie müssen sich doch Brot kaufen können. Ja, da waren sie innerlich und äußerlich aufgewühlt und wussten doch, dass er recht hatte. Denn sie hatten ja das Zugesagte bekommen. Ich komme zum zweiten Punkt. Jesu liebendes Hinweisen auf das Himmelreich. So, da saß ich nun an meinem Schreibtisch mit all meinen Empfindungen, die ich diesen murrenden Arbeitern auch nachempfinden konnte. Aber sollte Jesus hier in dieser Beispielerzählung uns und den Jüngern, die um ihn herum saßen, nur eine materielle Erkenntnis geben? Nein, wir kennen unseren Heiland gut. Ich habe da was in Klammern stehen. Hoffentlich kennen wir unseren Heiland gut. Und er uns. Er will seinen Jüngern und uns aufzeigen, worauf es wirklich ankommt. Und wenn ich vorhin davon sagte, dass man da zwei Teile sehen muss, dann kommt jetzt dieser zweite Teil auch. Da kommt einer rein, der da Frühstück hat. Hunger hat, meinte ich das. Dass er dieses Gleichnis erzählt und den Hintergrund des Alltags wählt, das sagt ja auch, dass er in dieser Welt aufgewachsen war. Und dass er das Umfeld kannte, wie das so alles zugeht. Und bei all seinen Begegnungen mit den Menschen und in seinen Gesprächen mit ihnen und wie hier mit seinen Jüngern, ist er doch so sehr bemüht um unser Seelenheil. Wir wollen im Hintergrund immer die Liebe sehen, die uns umwirbt, zu ihm ziehen will, zu sich ziehen will. Und Jesus will hier die Güte Gottes in unser Herz bringen. Das bisher Gehörte kann also nicht alles sein. So wollen wir uns noch einmal an diese Bibelstelle wagen. Schon der erste Vers, der spricht vom Hausvater und vom Himmelreich. Schauen wir doch erst einmal auf den Hausvater. Mir ging das gleich so bei der Vorbereitung. Offensichtlich ist es ein fürsorglicher Mensch, der seinem Haus vorsteht. Er regelt alles weise, schaut darauf, dass alles ordentlich zugeht. In diesem Vater liegt so etwas Gütiges, aber auch Bestimmtes. Wir können ihm abspüren, wie er voll Liebe für die Seinen sorgt. Und wenn wir das erspürt haben, dann finden wir auch den Schlüssel zum Himmelreich. Wir dürfen hineingeboren sein in die Gnade, die Gott Jesus schenkt. Also Gott, nicht Jesus schenkt, ich meine Gott, / Jesus, Gott und Jesus sind eins. Hineingenommen in seine Liebe, das ist das Himmelreich. Luther übersetzt da das Himmel so ein, in Lukas 17, Vers 21, mit den Worten: Das Reich Gottes ist in euch. In vielen Übersetzungen steht: Das Reich Gottes ist unter euch. Ich finde gerade das, was der Luther hier sagt, in euch, das Wunderbare, das so Wichtige, dass wir auch wissen dürfen, der Herr Jesus ist in uns, das Reich Gottes ist in uns. Und bewegt uns und führt uns zum ewigen Leben. Und so besingt es eigentlich auch der Liederdichter. Ich habe mal nachgeguckt, August Rischig, 1840 schon in dem auch von den Kindern so gern gesungenen Lied. Gott ist die Liebe. Ja, kennt ihr alle? Haben wir alle vielleicht als kleine Kinder schon gesungen. Gott ist die Liebe, ja, er bietet eben Geborgenheit. Das ist das, was uns so wichtig ist. Das Himmelreich, das steht, ich sag's mal so, mit offenen Armen da und wartet auf dich. Gott bietet dir Rettung von deiner Sünde durch seinen Sohn Jesus Christus. Er bietet es. Und wir gehen am liebsten dran vorbei. Und lassen uns nicht in die Arme nehmen. Ich habe mich vorhin so gefreut, wo wir hier so uns begrüßt haben. Nicht nur mich, nein, alle untereinander. Das finde ich so prima, wenn man sich auch mal in die Arme nimmt und sagt, stimmt ja, ich habe da auch noch was. Ich habe da auch noch was. Was will aber Jesus den Jüngern und damit auch in uns in diesem Gleichnis klar machen? Schauen wir doch mal auf die Gruppe der Arbeiter auf dem Marktplatz. Der Herr, der Weinbergbesitzer, der sucht Arbeit in seiner Ernte. Die Arbeiter wollen gehen. Ah,